Lasch mit Bier.
Episode 11 als Schallplattenunterhalter mit dem DDR-Traumschiff Arkona nach Kuba.
Wurde die Arkona nach Südafrika verkauft
und auf dem evangelischen Friedhof Berlin-Friedrichshagen gearbeitet.
Vom Totengräber zum Profi-Schallplattenunterhalter.
Der berühmteste Nachtclub Lateinamerikas mit den berühmten schwarzen Tänzerinnen war ja mein Traum.
Lasch mit Bier.
Mit dem Traumschiff nach Kuba. Waren Sie schon mal auf Kuba, Herr Bier?
Nö, auf dem Meer Platten aufgelegt habe ich bisher noch nicht, aber das kann ja vielleicht noch werden, man weiß es nicht. Was ich aber gemacht habe, ist schon über diverse Flüsse geschippert, also die Donau zum Beispiel oder den Rhein oder auch in Südfrankreich die Rhone. Das dauerte immer so 14 Tage bis 3 Wochen am Stück. Da verreisen nette Menschen mit diesen Schiffen, die übrigens noch gar nicht so alt sind, wie man meistens so denkt. Die sind auch durchaus jünger, das sind Familien mit kleinen Kids auch an Bord und die reisen meistens so eine Woche lang, dann steigen die ab und die neuen Gäste steigen wieder auf und man fährt mit denen also die nächste Runde und dann nochmal die übernächste Runde, was toll ist und man lernt da nicht nur Menschen kennen, sondern kann auch ganz viel gucken, weil abends hat man zu tun als DJ und da hält man halt seine Gäste, tagsüber aber kann man auch mal runter vom Schiff und dann die Städte gucken, zu denen die Gäste für viel Geld reisen, man kriegt es dann quasi nicht mal umsonst, sondern man kriegt es sogar noch bezahlt, dass man dort ist und dann guckt man eben mal Wien oder Budapest oder auch ganz unten am Ende der Donau das Schwarze Meer. Bis dahin kommt man ja, wenn man ins Delta fährt oder aber auch im Rhein. Eine meiner Lieblingsstädte, das ist Amsterdam. Wenn man den Rhein ganz runterfährt, kommt man nach Basel in die Schweiz oder wenn man dann eben die Rhone entlang fährt, da kann man auch viel sehen. Avignon zum Beispiel, auch eine wunderbare Stadt. Da hat früher mal der Papst gewohnt. Den Palast gibt's noch, den Papst mittlerweile ganz woanders. In Italien, wir wissen das. Und ansonsten kann man auch auf der Rhone eine Menge andere Dinge sehen, wie zum Beispiel Lyon, das ist eine große Stadt, oder eben am Ende auch das Mittelmeer und alles, was da noch so dazwischen kommt. Tolle Geschichte, Flusskreuzfahrt kann ich nur ans Herz legen, hat mir immer richtig viel Spaß gemacht.
Ähnliches habe ich auch erlebt. Meine musikalischen Schiffsreisen gingen über die Spree, Müggelsee, Wannsee bis nach Potsdam und auf der Elbe während des Dixieland-Festivals in Dresden. Allerdings nicht als Schallplattenunterhalter, sondern als Musiker. Riverboat Shuffle hieß das und das fand immer mit einer Dixieland-Band statt. Nur mal am Rande, in manchen Schiffen ließ sich der Kontrabass nur in einer leichten Schräglage und mit eingezogenem Stachel spielen. Mein Rücken jubiliert heute noch.
Jetzt wollen wir aber nicht in persönlichen Erlebnissen mit Binnenschiffen und so schwelgen, Herr Lasch, sondern einen SPU, also einen Schallplattenunterhalter, zu Wort kommen lassen, der mit dem Traumschiff namens Arkona von Rostock bis nach Havanna gefahren ist.
Jürgen Neumann gehörte zu den glücklichen Schallplattenunterhaltern, denen solch eine Reise vergönnt war. Doch bevor er sich seinen Traum erfüllen konnte, musste er erst einmal in die Niederungen des Disco-Betriebes einsteigen.
Ich habe Abitur gemacht an einer sehr elitären EOS-erweiterten Oberschule und zwar im Jahr 1974. Und 1973, das war das Jahr der Weltfestspiele. Da waren wir alle völlig verblüfft. Wir atmeten nämlich auf einmal das Feeling einer bunten, freien Feier der Jugend aus der ganzen Welt. Mit Diskotheken an jeder Ecke, unter anderem vor meiner Schule in Berlin-Friedrichshain. Der Touch von Freiheit war aus meiner Sicht übrigens danach wieder relativ schnell verpufft. Aber es gab dann regelmäßig Diskotheken. In ganz Berlin wuchsen die wie Pilze aus dem Boden und auch in unserer Schule Schuldiskotheken. Und im selben Jahr trat übrigens in der DDR, dank deiner intensiven Unterstützung, Stefan, das Disco-Gesetz in Kraft.
Und zwar am 15. August 1973. Ein Jahr später, am 24. Mai, erschien dann die zweite Anordnung über Disco-Veranstaltungen, -Disco-Ordnung. Ich war damals Vorsitzender der zentralen Arbeitsgemeinschaft Diskothek.
Eine Interessenvertretung der Schallplattenunterhalter, so eine Art Vordenkergremium für die Diskoszene.
Was heißt Vordenker? Wir haben damals in der ZAG versucht, den Praxisbezug zum Discoalltag herzustellen, damit nicht nur im Gesetz spröde kulturpolitische Richtlinien stehen, sondern die Rechte und Pflichten der Diskotheken festgeschrieben sind, zum Beispiel alles, was mit der Honorierung zusammenhing und die Diskothek als eigenständiges Genre innerhalb der Volks- und Unterhaltungskunst verankerten. Mag aus heutiger Sicht vielleicht banal klingen, damals war es von existenzieller Bedeutung.
Danke, Herr Lasch, für diese historische Einordnung.
Immer wieder gern, Herr Bier.
Der Disco Trends on Radio Podcast.
Zurück zu Jürgen Neumann und seinem Weg auf das Traumschiff Arkona.
Also ich habe jedenfalls in der 12. Klasse, parallel zu meinem Abitur, meinen ersten Lehrgang als SPU, Schallplattenunterhalter, bestritten und ich glaube im gleichen Jahr noch die erste Einstufung Klasse A gemacht. Damals habe ich dann zuerst in Köpenicker Clubs gespielt, später dann mit größerem Radius und dann ging es jährlich bergauf. Naja, also ich hatte jedenfalls seit Beginn der Muckerei Blut geleckt. In der Maus- bzw. betongrauen DDR waren wir ja die, die die Party brachten und wo die Party abgeht. Wir brachten die Suite, Gary Glitter und all die internationalen Hits an die ausgehungerten Jungs und besonders die ausgehungerten Mädels. Und gehörten schon als Amateure zu den richtig gut bezahlten Leuten im Osten. Mit Pauschale für Fahrtkosten, Tonträger und Technik waren wir da am Abend schnell mal bei 120 Ostmark. Ja, da waren wir gut im Rennen, denn andere verdienten im ganzen Monat, 8 Stunden, from 9 till 5, 400 Ostmark. Und in Berlin gab es umgerechnet Gaststätten, da konnte man 7 Veranstaltungen die Woche machen. Mmh. 1980, ich war inzwischen Physikstudent im 5. Semester und hatte die höchste Einstufung als Amateur, die S, die Sonderstufe, und wollte natürlich die sogenannte Profi-Pappe, also den Berufsausweis, machen. Zu diesem Zeitpunkt waren wir an der Uni schon weniger Studenten, als laut Plan am Ende Physiker herauskommen sollten. Also blieb mir nichts anderes, Walter Ulbricht, als ein bisschen zu tricksen. Alles war ja damals hübsch reglementiert und kontrolliert und man musste zu allem eine Bescheinigung bringen und in dem Falle einen, der bestätigt werden sollte, dass man keine große Lücke hinterlässt. Und genau das war ja bei mir ein bisschen schwierig. Mir kam aber, wie so oft im Leben, der Zufall zu Hilfe. Ich war während meines Studiums für ein paar Monate im Praktikum in einem großen Betrieb im Stahl- und Walzwerk Hennigsdorf. Da lag es natürlich nahe, dass ich dann gar nicht erst in der Humboldt-Universität anfragte, sondern ich brachte eine Bescheinigung aus Hennigsdorf, in der bestätigt wurde, dass das Stahl- und Walzwerk nichts dagegen hatte, dass ich in meiner Freizeit Disco mache.
Jürgen Neumann nennt es Trickserei. Haben Sie auch getrickst oder positiv formuliert, wie flexibel waren Sie im Disco-Betrieb, Herr Bier?
Naja, das wurde schon irgendwann zum Problem, dass man tagsüber 8 Stunden, 5 Tage die Woche arbeiten musste und dann nebenbei nur Musik machen durfte, weil man war ja noch Amateur. In der Sonderstufe, die ich ja irgendwann auch mal hatte, hatte man dann so viele Aufträge, dass man eigentlich rein theoretisch fast jeden Abend hätte Disco machen können. Es gab jede Menge Clubs, es gab jede Menge Tanzlokale, hätte man die ganze Woche durchziehen können, hätte aber dann morgens wieder 5 oder 6 Uhr aufstehen müssen, um zur Arbeit zu wackeln. Das hält kein Körper aus und da haben sich viele auch eben Auswege gesucht, wie zum Beispiel bei der Volkssolidarität. Da konnte man mittags 2-3 Stunden Essen ausfahren für die alten Herrschaften und hatte damit eigentlich schon seinen, in Anführungszeichen, Fulltime-Job erledigt. Das habe ich mal ganz kurz gemacht, aber eigentlich hatte ich großes Glück. Ich war damals schon fest angestellt in der Kultur und Kultur ist ja auch sowas, was meistens morgens ein bisschen später losgeht, dafür abends länger dauert und da konnte ich meine Arbeitszeit schon ein bisschen einteilen, konnte sagen, nö, heute komme ich mal nicht 7 Uhr, sondern eben erst um 11 Uhr. Oder war dann auch angestellt im Jugendclub 10. Weltfestspiele. Das war der Stadtkeller in Karl-Marx-Stadt damals. Und da gab es natürlich abends auch immer Veranstaltungen und ich als Festangestellter musste dann immer mal abends Dienst machen. Das habe ich auch getan und habe mich aber nur zum Dienst eingetragen, wenn Diskothek war und habe die Diskothek auch dann noch selbst gemacht. War ja einmal da, kann ich also den Diensthabenden machen. Und kann auch den DJ mimen und so 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. War eine tolle Geschichte, ist allerdings nicht ewig gegangen, weil irgendwann hat mein Chef gefragt, ob ich denn vielleicht noch alle Latten am Zaun hätte. Könnt ihr ja nicht 2 Dienste auf einmal machen.
Lasch mit Bier, der Disco-Trends und Radio-Podcast.
Zurück zu Jürgen Neumann.
Dann habe ich relativ schnell die Profiprüfung abgelegt und bekam dann eine Zulassung als nebenberuflicher SPU, also so eine Art Zwitterstellung zwischen Amateur und hauptberuflicher Pappe. Im Osten musste man ja immer etwas vorsichtig sein und deswegen hatte ich Manschetten, sofort nach einer hauptberuflichen Zulassung zu fragen. Daher habe ich erstmal mit dem Studium aufgehört und mir dann eine leichte, nicht so zeitintensive Tätigkeit gesucht und auf dem evangelischen Friedhof Berlin-Friedrichshagen gearbeitet. 15 Stunden die Woche. Da habe ich dann Gräber ausgehoben. Ich habe schon immer gerne Gartenarbeiten gemacht und gebuddelt. Mache ich heute auch noch gerne. Übrigens damals zusammen mit vielen Musikern, die da auch eine nicht so zeitintensive Beschäftigung suchten. Nach ein paar Monaten, als ich hoffte, dass genügend Gras über meine Trickserei gewachsen war, habe ich dann tatsächlich problemlos vom nebenberuflichen in den hauptberuflichen Status gewechselt und bekam dann eine Zulassung als hauptberuflicher Schallplattenunterhalter.
Vom Totengräber zum Profi-Schallplattenunterhalter.
Was für eine Karriere.
Bevor wir Jürgen Neumanns weiteren Weg auf die Arkona verfolgen, müssen wir einen Blick in die Historie der DDR-Traumschiffe werfen.
Nummer 1. Die Fritz Heckert.
Gebaut von 1959 bis 1961 auf der Matthias-Thesen-Werft in Wismar. Die Fritz Heckert legte in 59 Häfen an, hatte 112 Zweibett, 33 Dreibett und 14 Vierbettkabinen, zwei Schwimmbäder, gastronomische und kulturelle Einrichtungen. 1999 wurde die Fritz Heckert im indischen Mumbai, dem früheren Bombay, verschrottet. Der Name Fritz Heckert stammt vom Mitbegründer des Spartakusbundes und der Kommunistischen Partei Deutschlands. Im Jahr 1923 war Fritz Heckert für eine kurze Zeit Wirtschaftsminister von Sachsen.
Nummer 2. Die Völkerfreundschaft.
Ab 1960 beförderte die Völkerfreundschaft verdiente Werktätige und Aktivisten über die Meere. Die Völkerfreundschaft war die Stockholm, die unter schwedischer Flagge am 25. Juli 1956 mit dem Luxusliner Andrea Doria kollidierte. Die Andrea Doria sank und die Stockholm erreichte beschädigt New York, wurde repariert und 1960 von der DDR gekauft. Am 24. Februar 1960 stach sie dann als Völkerfreundschaft unter DDR-Flagge Richtung Mittelmeer in See. Ausgestattet wie ein westlicher Luxusliner mit Außen- und einem Innenschwimmbad, Frisiersalon, Rauchersalon, einem Veranda-Café mit großer Tanzfläche, einem Kinosaal. 1985 wurde die Völkerfreundschaft verkauft und in Astoria umgetauft, auf der übrigens die ersten Shootings der Castingshow Germany Next Topmodel stattfanden. Aktuell heißt das Schiff MS Astores.
Nummer 3. Die Arkona.
Gebaut in der Hamburger Hofaltwerft. Die Arkona lief am 16. Dezember 1980 vom Stapel. Das 165 Meter lange und 22 Meter breite Schiff bekam als Traumschiff der gleichnamigen ZDF-Serie einen hohen Bekanntheitsgrad. Wegen Defiziten in Millionenhöhe wurde die Arkona nach Südafrika verkauft und umgebaut. Über einige Umwege fuhr sie dann ab 29. August 1985 unter der Flagge der DDR für den VEB Deutfracht Seereederei Rostock und ersetzte die Völkerfreundschaft.
Und es gab dann über das Komitee für Unterhaltungskunst das Angebot, sich als Diskjockey zu bewerben. Und ich habe dann im Jahr 1986 zunächst einmal zwei oder drei Ostseereisen gemacht, also in befreundete sozialistische Länder, Polen, Sowjetunion. Aber man wusste, im Winter begannen dann die ersten Reisen nach Kuba, was mein Traumziel schlechthin war.
Und dafür brauchte es einen Reisepass, beziehungsweise man musste, wie es im DDR-Sprachgebrauch hieß, reisetauglich sein. Und dafür war das geheimnisvolle Organ mit den vier Buchstaben zuständig. Fiel sein Ergebnis positiv aus, gab's einen Pass mit dem Stempel für Reisen jenseits der sozialistischen Hemisphäre.
Jein, ich war geplant für die zweite Kuba-Reise, also glaube Winter 86-87, und da war das zunächst nicht erforderlich. Aber da gab's folgende Geschichte. Das DDR-Fernsehen hat eine Reportage über ausgezeichnete Werktätige gemacht, die also eine Kuba-Reise bekommen haben. Man hat sie gefilmt vorher in ihrem Betrieb, wie sie sich auf die Reise gefreut haben über diese Auszeichnung, wie sie sich vorbereitet haben, wie sie zum Flughafen Berlin-Schönefeld gefahren sind und dann geflogen sind. Aber die Reise war nicht direkt Berlin-Schönefeld, Havanna, sondern Zwischenlandung in Genter, Kanada. Und man hatte die Reportage zu früh mit den Leuten gemacht, denn sie haben sich in Kanada verabschiedet und haben gesagt, wir fliegen jetzt nicht weiter nach Kuba, sondern wir möchten jetzt hier mal in Kanada die Westdeutsche Botschaft sprechen und uns einen bundesdeutschen Pass geben lassen. Daraufhin großer Aufschrei in Ost-Berlin und keiner durfte mehr ohne Reisepass fahren. Alle Folgenden brauchten einen Reisepass, ich hatte den nicht und man hat mir den schon unterschriebenen Vertrag gekündigt. Ich konnte also nicht nach Kuba fahren und bekam meine erste Midlife-Crisis. Ein Jahr später durfte ich fahren. Ich weiß nicht, warum sie so lange gebraucht haben, weil auf der anderen Seite, ich war ja zu dem Zeitpunkt alleinerziehender Vater und hätte meinen Sohn ja schlecht hier alleine lassen können. Also habe er de facto ein Pfand hinterlassen. Zu den Reisen muss man Folgendes wissen. Die Arkona fuhr nach Kuba mit den Leuten der ersten Reise. Also die stiegen in Warnemünde auf, machten die Passage, circa 14 Tage. Dann legte die Arkona in Santiago de Cuba und Havanna an, jeweils 2 bis 3 Tage. Und von dort aus flogen die Passagiere dieser ersten Reise dann zurück. Die zweite Reise, die begann mit dem Flug nach Havanna. Die Arkona drehte eine Runde um Kuba, legte dabei auch wieder in Santiago an und nach 10 oder 12 Tagen ging es dann per Flugzeug wieder zurück nach Schönefeld. Die dritte Reise begann auch mit dem Hinflug nach Kuba, dann folgte schnell noch das obligatorische Santiago de Cuba und dann begann die Überfahrt und es wurde jeden Tag etwas kälter. Das war übrigens nicht unbedingt ganz so schön. Man muss das einfach mal plastisch sich vorstellen. Die Passagiere kommen nach langer Anreise, stundenlangem Flug, Wartezeit in Genter, mit all ihren Koffern und dem Pelzmantel im tropischen Havanna an. Sie können aber nicht auf das Schiff, da das erstmal gründlich sauber gemacht werden muss. Alle Kabinen von den Stewardessen und das dauert nochmal ein paar Stunden. Um für gute Laune und schönes Entertainment zu sorgen, werden all die Passagiere also zusammen mit den Koffern und Pelzmänteln an einen schönen Pool in einem schönen tropischen Hotel gefahren. Nur, wir kennen ja den Sozialismus. An diesem Tag war dann zufällig kein Wasser im Pool. Naja, irgendwann ging es dann nach mehreren Stunden doch noch aufs Schiff. Aber die Leute waren natürlich komplett durch den Wind und brauchten erstmal mehrere Tage, um sich zu akklimatisieren. Aber dann war Kuba schon wieder Geschichte und sie fuhren directamente zurück in den bitterkalten DDR-Februar. Lass mit Bier der Disco, Trends und Radio Podcast.
Heute mit Jürgen Neumann und seinen Erlebnissen auf dem DDR-Urlauberschiff Arkona und seiner Reise nach Kuba.
Ja, ich habe als Disc-Jockey gearbeitet, es gab eine richtige Diskothek dort. Fassungsvermögen, wenn ich es recht erinnere, vielleicht 80 Leute, viele Tische, eine Bar und dort gab es übrigens auch ein Bordradio, das betrieben wurde von dem Kulturoffizier, der selber auch Amateur-Disc-Jockey war und da habe ich auch ab und zu mitgemacht. Also ich war ja ohnehin schon immer optimistisch, dass es mehr Sinn macht, ein überdurchschnittlich intelligenter DJ zu sein, als vielleicht ein 0815 Physiker. Und so war es dann auch. Aber lass mich nochmal kurz davon erzählen, dass uns auch beim Physikstudium ab und zu der Wind der großen, weiten Welt streifte. Und zwar nicht nur, wenn einer der Westgäste abends einen Peter Stuyvesant rauchte. Nee, unser Dozent in Experimentalphysik, Professor Dr. Fritz Bernhard, war einer der ganz Großen. Er hatte schon in den 1940er Jahren neben Manfred von Ardenne und Max Steenbeck Atomforschung betrieben und wurde von der Roten Armee eingesammelt und durfte dann in der Sowjetunion weiter an der Bombe bauen. In den 1950ern ließ man die Herren dann frei und sie durften sich tatsächlich aussuchen, in welchem Teil Deutschlands sie sich ansiedeln. Freilich hat man ihnen im Osten allerhand geboten. Steenbeck wurde Präsident der Akademie der Wissenschaften, Ardenne bekam sein eigenes privates Forschungszentrum in Dresden und Fritze Bernhard wurde damals Dekan der Berliner Humboldt-Universität. Das hielt leider nicht lange, denn bei der Hochschulreform, ich glaube 1968, als man plante, das Physikstudium in 4 statt 5 Jahren abzuwickeln, hielt er sich nicht politisch korrekt zurück, das kennt man heute noch, sondern erklärte den Genossen, das geht gar nicht. Seine Karriere bekam einen leichten Knick. Er stieg gleich 2 Stufen hinab und übersprang dabei den Posten als Sektionsleiter der Sektion Physik und wurde dann Chef einer neuen Arbeitsgruppe Atomstoßprozesse. Aber auch unser Professor für experimentelle Physik. Und das war ganz großes Kino. Da gab es haarsträubende Experimente. Aber so richtig beeindruckt hat er uns, wenn er nach den Sommersemesterferien im großen Hörsaal zurückkam und bei der ersten Vorlesung erzählte, dass er gerade von seiner jährlichen Segeltour im Mittelmeer wiedergekommen ist. Die Freiheit ließ man ihm halt. Und da saßen wir tatsächlich mit heruntergeklappten Kinnladen da und sagten uns, wow, so weit kann man also auch mit Physik kommen.
Mit dem Physiker Jürgen Neumann ist nichts geworden, dafür aber konnte er sich als Schallplattenunterhalter seinen Traum Tropicana erfüllen.
Ja, der berühmteste Nachtclub Lateinamerikas mit den berühmten schwarzen Tänzerinnen war ja mein Traum, hat man ja vorher schon im Fernsehen so häufig gesehen. Das war ja der eigentliche Grund und der Magnet, warum ich hin wollte. Und das Beste war, dass bei der Reise war natürlich also auch ein Ausflug aller Passagiere, aller Musiker in das Tropicana geplant und darauf habe ich mich unheimlich gefreut. Es war alles reglementiert und kontrolliert. Es hieß, wir fahren dahin und um 2 Uhr geht's pünktlich mit allen Bussen zurück. Und ich habe gesagt, Freunde, nicht mit mir. Ich bin hier hingefahren, weil das ist der eigentliche Grund, warum ich das alles hier auf mich nehme. Ist schön warm hier, alles gut, aber das Tropicana war mein Traum. Und die haben garantiert länger auf als bis 2, weiß ich, bis frühmorgens 3, 4, 5, 6. Und also ich komme da nicht mit. Und dann hat man mir gesagt, wenn nicht, bestrafen wir dich. Was kannst du denn da für Strafen geben, Schöne? Also ich war ja zu dem Zeitpunkt auch Radiomoderator und habe eine Fernsehshow gehabt. Die Radiosendung hieß die Top 12. Bei DT64 und die Fernsehsendung fand alle 4 Wochen statt und hieß Stadtbekannt. Da dachte ich, na mal sehen, ob sie sich trauen, dich hier zu bestrafen. Und ich bin dann auch länger geblieben natürlich. Also ich bin dann irgendwann, ich weiß es nicht mehr, aber wir haben mit den Tänzerinnen noch schön einen getrunken und da ein Musiker blieb auch noch da. Man hat mich bestraft, ja, aber man hat mir nicht wie angedroht Ausgangsverbot gegeben. Es gab da den richtigen Schiffsrat, in dem neben dem Kapitän auch der erste Offizier, der Maschineningenieur, der Bordarzt und natürlich im Osten ganz besonders wichtig, der Sicherheitsingenieur dabei war. Also ich habe mir danach erzählen lassen, die haben getagt und haben dann ein sehr salomonisches Urteil gefällt. Bei der 2. Station in Kuba, in Santiago, gab es auch nochmal einen Ausflug in ein sehr schönes Nachtlokal ähnlichen Kalibers. Und wo ich natürlich super gerne mitgefahren wäre, was auch alles geplant war. Und da hat man dann gesagt, heute Abend musst du also Disco machen für die Gäste, die da eventuell kommen und da bleiben. So brauchte man also mir kein Ausgangsverbot geben, sondern hat mich beschäftigt. So war der Osten.
So war der Osten und so die Erinnerungen von Jürgen Neumann an das DDR-Traum, sprich Urlauberschiff Arkona.
Und seine Entscheidung als Schallplattenunterhalter / Discjockey zu arbeiten.
Die beste Entscheidung meines Lebens. Eine weise Entscheidung, muss man sagen. Weil, also mir war dann nach relativ kurzer Zeit klar, dass man das nicht bis zum Lebensende machen kann. Ich hatte auch nie die Ambition, irgendwo dann Chef zu werden, auch nicht später beim Radio oder so. Sondern mein Weg war immer der des Einzelgängers, des Freiberuflers, meiner Hand für mein Produkt im Radio. Also auch als ich später beim Berliner Rundfunk war und so, habe ich meine Sendung gemacht, war der Redakteur, habe alles vorbereitet und in Teams fällt es mir auch schwerer zu arbeiten, weil man sich da ganz oft die Kaffeetasse hin und her trägt und mehr redet über andere Sachen, als den Job zu machen. Und also ich bin, finde ich, haben, kann ich heute mit 69 Jahren sagen, eine richtig gute Entscheidung getroffen und aus dieser Grundlage heraus also ein tolles Leben gehabt. Auch danach, nach dem DJ-Sein. Als Schallplattenunterhalter im Osten schon gleich beim ersten Lehrgang hast du eine fantastische Ausbildung gehabt in Berlin. Da haben dich tolle Schauspiellehrer unterrichtet und sowas alles und da hatte ich auch Blut geleckt und habe dann später noch, als ich Radio machte, nochmal beim stellvertretenden Rektor der Schauspielschule Ernst Busch viele Jahre Privatunterricht gemacht und Schauspiel, speziell in Bezug auf Sprechen gelernt, bin ja dann Sprecher geworden. Nicht? Also viele Jahre DJ, die Zeit war dann irgendwann vorbei, dann viele Jahre Radio, auch die Zeit war vorbei und dann Sprecher und das mache ich heute noch, unter anderem als Station Voice für The Wolf, New Country and the Legends.
The Wolf. New Country and the Legends.
Wenn ich das jetzt richtig im Ohr habe, Herr Lasch, spricht Herr Neumann auch Ihren Vorspann zur Sendung Coverland.
Sie haben sich nicht verhört, Herr Bier.
Coverland. Musikalische Nachspiele. Eine Sendung von und mit Stefan Lasch.
Lasch mit Bier. Der Disco, Trends und Radio-Podcast.